Sarah, du hast vor kurzem ein Buch veröffentlicht, das den Titel trägt Reproduktionskämpfe in der Stadt. Und dieses Buch ist ja das Ergebnis von einer vergleichenden Fallstudie, die du gemacht hast, in der du die soziale Bewegung in New York, in Buenos Aires und in Hamburg angeschaut hast und miteinander verglichen hast. Bevor wir vielleicht so ein bisschen in das Buch einsteigen, wie ist es denn überhaupt dazu gekommen, dass du dich mit diesem Thema auseinandergesetzt hast? Also wie kam es zu deinem Interesse an diesen urbanen sozialen Bewegungen in diesen drei Städten?
Ja, also mein Interesse ist schon vor vielen, vielen Jahren entstanden. Ich glaube, es lässt sich ungefähr zurückdatieren. In 2010 ging es so langsam los, dass in Leipzig, also da wo ich wohne, Gentrifizierungsprozesse einsetzten und es eine Debatte auf lokaler Ebene gab, wo sich versucht wurde, darüber zu verständigen, wie diese Prozesse der Verdrängung hier in Leipzig funktionieren oder ob sie überhaupt stattfinden. Da gab es ja auch mehrere Meinungen darüber, dass die vielleicht gar nicht so vehement und ernst werden, wie sie in anderen Städten damals schon zu beobachten waren. Und damit fing es an, dass ich mich mit dem Thema auseinandergesetzt habe. Und ich wusste aber halt logischerweise auch von anderen Städten in Deutschland, dass da diese Entwicklungen schon viel weiter vorangetrieben waren. Und gleichzeitig war ich auch immer relativ viel unterwegs und kannte New York und kannte auch einige Städte in Südamerika. Und da war durchaus mir bewusst, dass es immer diese Prozesse von Verdrängung gegeben hat und auch die Proteste dagegen. Und damals entstand dann sozusagen bei mir die Frage, wie sich überhaupt diese verschiedenen Bewegungen ähneln, ob die sich vergleichen lassen. Genau, und daraus entstand dann mein Dissertationsthema, was ich dann, Gott, 2013, 2012 angefangen habe. Und die Auswahl der Städte entstand ein bisschen so, dass ich New York schon kannte und da auch schon ein bisschen Kontakte hatte und deswegen gerne da vor Ort forschen wollte, weil logischerweise New York auch die Global City schlechthin darstellt und Buenos Aires war dann die andere Wahl für den globalen Süden, auch wenn es natürlich jetzt nicht die ärmste Stadt des globalen Südens ist, aber auch dort gibt es viele sozusagen Armenviertel in den Städten, die sich organisieren oder wo es Menschen gibt, die sich organisieren. Genau, und Hamburg kam dann als drittes Beispiel hinzu, als wirklich sozusagen der klassische sozialen Stadt in Europa und aber gleichzeitig auch in Deutschland die Stadt, wo das erste Recht auf Stadtbündnis oder Netzwerk entstanden ist, die wahrscheinlich sich auch als erstes in der Größenordnung organisiert haben, um gegen zu hohe Mieten und Gentrifizierung irgendwas zu tun. Genau, und deswegen kamen diese drei Städte und die sind natürlich erstmal schon unterschiedlich, aber genau, das war das grundlegende Ziel, zu gucken, wie sich diese Proteste ähneln.
Wie bist du denn bei deiner Forschung vorgegangen? Das finde ich deswegen spannend, weil ich denke, also Hamburg, Buenos Aires, New York, das sind auch unglaublich große Städte, wo auch sozusagen das ganze soziale Gefüge ja unglaublich komplex ist, wo ich denke, man muss ja dann schon gucken, wo fängt man überhaupt an zu forschen und wie grenzt man dann auch seinen Forschungsgegenstand ein? Wie hast du dich denn diesen sozialen Bewegungen in diesen drei Städten angenähert?
Ja, das ist auf alle Fälle die größte Herausforderung der Arbeit gewesen. Und ich glaube, es gibt auch genug Menschen, die sagen würden, man sollte das nicht machen, sozusagen so drei unterschiedliche Fallbeispiele als Grundlage für einen Vergleich zu nehmen, die in so krass unterschiedlichen sozialen Kontexten sozusagen verortet sind. Deswegen war das auf alle Fälle die größte Herausforderung dieser Arbeit. Aber gleichzeitig muss ich auch sagen, hat genau dieser Vergleich auch die spannendsten Ergebnisse oder Erkenntnisse gebracht. Genau, und vorgangslich natürlich war ich in diesen Städten mehrere Monaten vor Ort. Also ich hatte mehrere Auslandsaufenthalte. Und da habe ich dann so ganz banal erstmal damit angefangen, diese Städte mehr zu erkunden. Hat mir unendlich viel über die Geschichte der jeweiligen Städte durchgelesen und habe natürlich dann sehr viele Interviews geführt. Also ich habe insgesamt 50 Interviews in diesen drei Städten geführt und habe mir über Facebook oder über Social Media generell versucht, sozusagen die Protestlandschaft zu erschließen, habe dann die Gruppen kontaktiert und wurde dann meistens auch immer von sozusagen einer Gruppe zur nächsten weitergereicht oder entstanden irgendwelche Kontakte über diese Aktivistinnen. Und so konnte ich mir dann so sukzessive das ein bisschen erschließen. Aber natürlich ist es immer nur partiell, wenn man nicht in diesen Städten wohnt. Und das ist ja das große Manko und der Vorteil der Arbeit zugleich, diese Städte ausgewählt zu haben. Genau, aber ich habe nicht nur diese übelst vielen Interviews geführt, sondern dazu kam auch natürlich, dass ich mir noch die ganzen Flyer und Dokumente und so weiter alles ausgewertet habe und mir aber auch die ganzen Statistiken, also sich die zu den jeweiligen Städten gibt, durchgelesen habe, also was weiß ich, von Mietpreisentwicklung bis aber auch die Anzahl der Baugenehmigungen und so weiter und so fort. Und darüber habe ich dann versucht zu verstehen, wie diese Dynamik zwischen Stadtentwicklung auf der einen Seite und das Protestgeschehen auf der anderen Seite, wie man das sozusagen fassen kann, wie sich das beschreiben lässt. Genau, und in dem Buch habe ich dann versucht, sozusagen in 3 Einzelfallstudien das für die jeweiligen Städte zu leisten und habe sie dann im Anschluss daran sozusagen miteinander verglichen. Aber an sich muss man sagen, ist sozusagen dieser Prozess der Auswertung und der Analyse auch nie ein abgeschlossener, weil also zum einen natürlich die Protestlandschaften sich immer in einem krassen Wandel befinden und Gruppen sich wieder auflösen, Aktivisten wegziehen und so weiter und so fort. Oder neue Themen, neue Probleme entstehen. Und aber auf der anderen Seite natürlich auch, weil man natürlich immer mehr sozusagen Abstraktionsebenen sieht, nachdem man sozusagen diesen Vergleich geschrieben hat. Und deswegen, wenn ich jetzt das Buch zur Hand nehme, ich sofort sozusagen weiterschreiben könnte oder irgendwas verbessern könnte. Genau, deswegen ist es auch keine abgeschlossene Arbeit, die Protestlandschaften dieser 3 Städte zu vergleichen.
Vielleicht können wir einen genaueren Blick darauf werfen, um was für Bewegungen es sich handelt, die du dir da angeschaut hast. Du verwendest ja den Begriff der urbanen sozialen Bewegung. Was heißt das denn genauer? Was bedeutet dieser Begriff vielleicht auch für eine Eingrenzung?
Ja, genau. Der Begriff stammt ursprünglich von Manuel Castells. Also manche mögen ihn vielleicht schon mal gehört haben, ein relativ berühmter Soziologe, der sich auch in den 70er und 80ern mit diesen städtischen Protestbewegungen auseinandergesetzt hat oder sie angefangen hat zu untersuchen. Weil auch schon damals quasi die so ein bisschen hinten runtergefallen sind, also sowohl bei den Marxisten, Marxistinnen als auch in der Soziologie. Und bei ihm, also jetzt mal so ganz einfach gesprochen, sind das sozusagen diejenigen Bewegungen, die den Wandel oder den strukturellen Wandel in der Stadt bewirken können. Ich habe diesen Begriff übernommen, habe ihn aber sozusagen ausgehend von meiner eigenen empirischen Untersuchung so ein bisschen quasi lebensnäher gefüllt. Weil für mich sind es einfach diejenigen Bewegungen, die nach einer Verbesserung der Lebens- und Wohnbedingungen in der Stadt streiten und sich für mehr lokale Mitbestimmung einsetzen. Und was sie damit sozusagen insgesamt tun, ist, dass sie den Gebrauchswert der Stadt verteidigen. Und im Buch habe ich dann noch so eine ausdifferenziertere Unterteilung dieser urbanen sozialen Bewegung vorgenommen, weil ich es schaffen konnte, sozusagen durch den Vergleich diese 3 Ebenen ausfindig zu machen, die man in allen 3 Städten wiederfindet. Also sowohl in Buenos Aires, New York und Hamburg hat man sozusagen auf der einen Seite so stadtpolitische Akteure, die wie NGOs, Bündnisse oder Netzwerke halt so Demonstrationen organisieren, Petitionen starten und so weiter, um den öffentlichen Diskurs oder die Politik der Stadtregierung zu beeinflussen und da sozusagen die Raumordnung im Sinne der Bewohner und Bewohnerinnen der Stadt sozusagen zu verbessern. Dann hat man eigentlich noch so eine 2. Ebene überall. Und das sind so nachbarschaftliche und wohnungspolitische Gruppen, die meist in so einer konkreten Reaktion auf eine Bedrohung, was weiß ich, eine Zwangsräumung, eine Entfernung eines Parkes, eine Ansiedlung von einem Großunternehmen und so weiter und so fort, wo sich da sozusagen AnwohnerInnen zusammenschließen, um das zu verhindern. Das sind dann sozusagen meistens defensive Kämpfe, wo versucht wird, die aktuelle Raumordnung zu erhalten. Und dann gibt es eine 3. Ebene, und das sind sozioterritoriale Projekte, die vor allem so einer konkreten Verbesserung im Alltag quasi verschreiben. Und das funktioniert darüber, dass sich Räume angeeignet wurden und dann wie in Hausprojekten, sozialen Zentren, Kantinen oder Gesundheitszentren quasi Räume geschaffen werden, die mehr nach dem Nutzen der Bewohner und BewohnerInnen ausgerichtet sind. Und sozusagen auf diesen 3 Ebenen kann man in allen Städten Proteste oder Organisierung beobachten. Und ja gut, ich gehe jetzt hier gar nicht nochmal weiter ins Detail. Die sind natürlich sozusagen unterschiedlich stark vertreten in den Städten, was wiederum ein bisschen davon abhängig ist, wie sehr das Kapitalverhältnis in den Städten dominiert. Also man kann jetzt schon mal vielleicht als kleinen Hinweis sagen, die in New York kann man kaum sozioterritoriale Projekte finden. Also es gibt ein paar, aber natürlich die hohen Renten, die machen es unmöglich, dass es genossenschaftliche Hausprojekte oder größere gemeinwohlorientierte soziale Projekte überhaupt noch gibt. Und das hat wiederum dann natürlich einen Einfluss auf die Mobilisierung von den Bewegungen, weil es sozusagen die sozialen Netzwerke und Beziehungen stark beeinträchtigt, ob es eine Möglichkeit gibt, sich im Alltag irgendwie zu kollektiv zu organisieren.
Jetzt ist es ja bemerkenswert, dass eben das Gemeinsame an diesen 3 Städten ist, dass die Leute da mit Fragen konfrontiert sind, die eben auch zum Beispiel in unserer hallischen Veranstaltungsreihe zur Wohnungsfrage eine Rolle spielen. Also Kampf um Wohnungsbedingungen, Proteste gegen Mietsteigerungen, Zwangsräumungen hast du genannt, Entmietungsprozesse und Verdrängung. Und bei diesen Problemen handelt es sich ja offensichtlich eben um globale Probleme, die in ganz vielen verschiedenen Städten eine Rolle spielen. Wenn man das als sozusagen als globales Problem feststellt, was würdest du denn sagen, sind Ursachen dafür, dass das überall so aktuell ist?
Naja, auf alle Fälle sind es ökonomische Ursachen, weshalb sie überall aktuell sind. Das ist ja genau dieser Punkt, dass man halt, obwohl diese Städte sozusagen ganz, ganz, ganz deutlich unterschiedliche soziale, kulturelle, politische Verhältnisse widerspiegeln, haben die Bewohner und Bewohnerinnen mit demselben Problem, nämlich mit den steigenden Mieten zu tun. Und warum es ein zentraler Konflikt ist, liegt natürlich daran, zum einen, dass Wohnraum ein Grundbedürfnis darstellt und jeder Mensch ein Dach über den Kopf braucht, weshalb sich hier die meisten Interessen zusammenfinden oder sich kollektivieren lassen. Während jetzt zum Beispiel sowas wie auch Protest, die man findet zum Nahverkehr, halt von Grünflächen und so weiter, natürlich viel weniger Menschen betreffen. Genau, aber warum dieses Grundbedürfnis nach Wohnraum immer schwieriger zu befriedigen ist, hat, wie gesagt, mit den ökonomischen Gründen zu tun, weil Wohnraum eine immer wichtigere Rolle für die Wirtschaft spielt und damit sozusagen Wohnraum mehr zur Ware wird und dadurch die Preise steigen. Genau, und um das nachvollziehen zu können, hilft es nochmal, sich die letzten 40 Jahre oder die Entwicklung der Wirtschaft der letzten 40 Jahre zu vergegenwärtigen, weil in diesem Rückblick oder in diesem zeitlichen Verlauf lassen sich sozusagen die Prozesse, die heute in den meisten Städten zu Verdrängung führen, besser nachvollziehen. Und zwar kam es sozusagen ab Mitte der 70er, ich weiß nicht genau, wie weit sozusagen die Kenntnis darüber reichen, gab es eine Wirtschaftskrise, die vor allem sozusagen das Ende des buddhistischen Produktionsmodells einläutete, weil dieses einfach sozusagen nicht mehr rentabel war und sich Industrie und Gewerbe und so weiter viel mehr in den globalen Süden verlagerte. Und mit dieser Krise oder mit dieser Rezession, die damals einsetzte, die dann sich bis in die 80er zieht, ging logischerweise eine steigende Arbeitslosigkeit und ein geringes Wirtschaftswachstum einher. Und politisch wurde damals darauf reagiert, indem die Finanz- und Arbeitsmärkte flexibilisiert und liberalisiert wurde. Und infolgedessen kam es halt dazu, dass der Finanzmarkt, zum Beispiel bis zur Finanzkrise 2008, der am stärksten wachsende Wirtschaftsbereich insgesamt wurde. Und dadurch sind immense Summen an Kapital entstanden, die wiederum aber logischerweise auch auf Investitionen drängen. Und so übersteigt mittlerweile das Kapital, was sozusagen im Kapitalmarkt entstanden ist, über das Hundertfache sozusagen das, was mit Dienstleistungen, was mit Handel und so weiter verdient wird. Und da es aber halt keine produktiven Investitionsmöglichkeiten gibt, also es gibt keine Fabriken mehr, die jetzt sozusagen hier gebaut werden, wo man Arbeiter ausbeuten kann und so weiter und so fort, fließt Kapital hauptsächlich im Immobilienmarkt, da hier halt die höheren Profite zu erwarten sind. Das ist jetzt nicht mal unbedingt eine neue Entwicklung, also man kann das in Wellen quasi immer beobachten. Also zum Beispiel Harvey beschreibt ein Beispiel im 19. Jahrhundert schon, wo dann Paris damals umstrukturiert wurde, weil sozusagen im Zuge einer Krise Kapital und Arbeiter sozusagen überschüssig sind und sie dafür eingesetzt werden können. Deswegen ist es keine neuartige Entwicklung, aber natürlich diese Verwahrheitlichung oder diese Kommodifizierung, also das zur Ware werden, findet natürlich in Schüben und in gewissen Dynamiken statt. Und die haben sich in den letzten Jahren verschärft. Und das ist nicht nur sozusagen dadurch, dass der Finanzmarkt an sich größer geworden ist, sondern das wurde natürlich durch den Rückgang des Staates in der sozialen Versorgung nochmal zusätzlich befördert. Also die Privatisierung wahnsinnig vieler Sozialwohnungen in den letzten 10, 20, 30 Jahren in vielen Städten in Deutschland, aber auch in anderen Ländern, hat natürlich dazu geführt, dass jetzt die Absicherung noch geringer ist. Gleichzeitig zum Beispiel auch der Rückbau der Rente und so weiter und so fort hat dazu geführt, dass die Menschen eine finanzielle Altersvorsorge brauchen. Sie brauchen eine Absicherung im Krankheitsfall. Und da bieten sich nun mal Immobilien sozusagen als einzige wirklich dauerhafte Chance an, sich abzusichern. Genau, und diese Entwicklung geht natürlich Hand in Hand mit einer weiteren Finanzialisierung des Wohnungsmarktes, den wir in den letzten Jahren beobachten können. Und somit hatten sich unglaublich viele finanzmarktbasierte Anlagemöglichkeiten entwickelt, sowohl für private Kleinanleger, also wie ich gerade erwähnt habe, die Selbstständige aus dem Layout-Beruf sozusagen sich ihre Wohnung kauft, aber auch professionelle Anleger. Also zum Beispiel haben wir jetzt in den letzten 10, 15 Jahren sind Pensionskassen, Versicherungen, Vermögensverwaltung, Staatsfonds und so weiter als Player auf den Immobilienmarkt gekommen und kaufen halt sozusagen in großem Maße oder Mengen Wohnungen auf, zum Teil oder häufig auch die vorher Sozialwohnungen, staatliche Sozialwohnungen waren. Philipp Metzger hat in einem Buch vor kurzem, es ging so um die Finanzialisierung des Wohnungsmarktes, auch das nochmal empirisch nachgewiesen, dass alleine zwischen 2013 und 2016 sich die Anzahl der börsennotierten Wohnungsunternehmen in Deutschland verdoppelt hat. Und die börsennotierten Wohnungsunternehmen machen mittlerweile 4% aus und die finanzialisierten 14% des gesamten Wohnungsmarktes. Das klingt jetzt erstmal nicht wahnsinnig viel, aber also es ist ja ein deutschlandweiter Durchschnitt und in manchen Ballungszentren ist die Zahl natürlich schon viel, viel höher. Und zum Beispiel in Berlin sind die Börsennotierten schon bei über 10%. Und wenn man sich das vorstellt, dass irgendwie 10% des Marktes börsennotierte Unternehmen sind, die natürlich nur sozusagen die Renditeerwartungen als Ziel haben und nicht irgendwie, dass der Mieter, Mieterin da schön und günstig wohnen kann, erklärt sich, warum das grundsätzliche Problem, dass die einen mit dem Wohnraum Geld verdienen und die anderen der das zum Leben braucht, warum sich dieses Problem verschärft. Und dieses Problem hat man natürlich auch bei ganz normalen Vermietern. Also wenn der Zahnarzt sozusagen das Mehrfamilienhaus besitzt, was er vermietet, will er natürlich auch Rendite machen. Aber die Renditeerwartung von den börsennotierten Unternehmen ist natürlich viel, viel, viel höher. Und sie setzen auch viel schärfere Mechanismen ein, um diese dann auch zu erwirtschaften. Also nicht nur, indem sie die Miete regelmäßig erhöhen, sondern, und das gibt es in Deutschland mittlerweile auch viel, aber in den USA noch viel, viel stärker, dass dann diese großen Firmen wirklich auch strukturell versuchen, Gelder zu sparen, indem halt einfach nichts mehr saniert wird oder indem MieterInnen vor die Tür gesetzt werden, damit man die Wohnung wieder neu vermieten kann und so weiter und so fort. Und genau, und hier spitzt sich dann so ein Widerspruch zwischen dem Gebrauchswert der Wohnung und dem Tauschwert der Wohnung zu. Und das ist eigentlich die Ursache dafür, warum der Großteil der städtischen Kämpfe sich einfach um Wohnraum dreht.
Ein Aspekt, den du in deinem Buch diskutierst, ist ja, dass die Auseinandersetzung um eben Wohnungsraum und um die häusliche Sphäre, dass diese Kämpfe um die Wohnungsfrage, dass das keine Klassenkämpfe im klassischen Sinne sind, also dass sie ja nicht unmittelbar in der Sphäre der Produktion stattfinden, aber du plädierst dafür ein erweitertes Verständnis von Klassenkämpfen und sprichst von erweiterten Klassenkämpfen. Was heißt das denn genauer? Also warum ist diese Wohnungsfrage Teil von Klassenkämpfen auch?
Ja, genau. Um die städtischen Proteste als Klassenkämpfe zu deuten, bedarf es natürlich eines erweiterten Verständnisses von Kapitalismus. Also damit meine ich, dass der Kapitalismus eben nicht nur aus der Produktionssphäre besteht, wo Arbeiter, Güter oder Angestellte Dienstleistungen verrichten, wo Mehrwert geschaffen wird, sondern dass der Kapitalismus zwangsläufig auf die soziale Reproduktion angewiesen ist. Und damit auch die Arbeit, die im Haushalt, in den Familien, in den Communities verrichtet oder vollzogen wird, um Menschen zu gebären, um sie großzuziehen, um sie zu umsorgen und so weiter und so fort. Und dieses Verhältnis zwischen sozialer Reproduktion und Produktion, das muss man sozusagen mit im Blick haben, wenn man die städtischen Proteste als Klassenkämpfe fassen möchte. Ich schließe jetzt hier ein bisschen an die Ausführungen, die ich gerade eben gemacht habe, an. In den letzten 10, 20 Jahren, wo sozusagen die Krise der Wertschöpfung sich manifestiert hat, kam es ja dazu, dass immer weitere Bereiche quasi kapitalisiert wurden. Und das bezieht sich jetzt nicht nur auf den Wohnraum, sondern das können wir auch für verschiedene Bereiche der sozialen Reproduktion beobachten. Also in Deutschland noch weniger als in den angelsächsischen Ländern, wo zum Beispiel Bildung immens teuer ist, wo Kinderbetreuung kaum zu bezahlen ist und so weiter und so fort. Also es wurden sozusagen immer mehr Bereiche kapitalisiert, um einfach mehr zu akkumulieren oder wieder sozusagen Profit zu machen. Und das führt dazu, dass wir quasi heute mittlerweile mit einer krassen Krise der sozialen Reproduktion konfrontiert sind, die sich sowohl auf den Gesundheitsbereich erstreckt, die sich im Bereich des Wohnens spiegelt, die sich in allen sozialen Bereichen wiederfinden lässt, sowohl auf individueller als auch auf struktureller Ebene. Und somit lässt sich beobachten, dass quasi die Krise der Produktion oder der Akkumulation quasi zu einer Krise der sozialen Reproduktion wird und die Krise quasi dahin wandert und damit sich aber auch die sozialen Konflikte verschieben. Und weil sozusagen der Kapitalismus immer nach weiteren Bereichen sucht, wo Kapital akkumuliert werden kann und ich, wie ich gerade oder wie ich vorher schon ausgeführt habe, sozusagen der Immobilienmarkt und Wohnraum zu dem Segment schlechthin wird, wo man Profit einstreichen kann, wird natürlich auch die Miete sozusagen zu einer immer größeren Belastung. Und Miete kann man logischerweise nicht als Ausbeutung in dem Sinne begreifen, weil es geht nicht darum, dass die Arbeitszeit genutzt wird oder dass die Zeit des Arbeiters quasi genutzt wird, um mehr Wert herzustellen. Deswegen ist es jetzt einfach keine Ausbeutung im marktischen Sinne, sondern es wird ein Teil des Lohns quasi angeeignet. Und zum Teil, und das ist immer krasser und immer deutlicher, zum Teil betrifft das ja schon die Hälfte des Lohns, gerade von den eher schlechter gestellten oder weniger verdienenden. Genau, und deswegen kann man quasi von einer Enteignung sprechen, die hier stattfindet. Und das zeigt auf alle Fälle deutlich an, dass es sich um ökonomische Gründe handelt, die sozusagen zu diesen Missständen führen, weshalb man diese als Klassenkämpfe begreifen kann und aber eben halt erweiterte, weil sie halt nicht in der Produktions-, sondern in der Reproduktionssphäre stattfinden. Ob man sie nun wirklich als Klassenkämpfe betituliert oder sie vielleicht als Grenzkämpfe benennt, das ist ein Begriff, den Nancy Fraser eingeführt hat in den letzten Jahren, um genau diese sozialen Kämpfe an dieser Grenze zwischen Produktion und Reproduktion zu bezeichnen, oder ob man sie nun erweiterte Klassenkämpfe nennt, ist eigentlich gar nicht so wichtig. Viel wichtiger ist wirklich, dass es eine Diskussion gibt darüber oder dass man eine komplementäre Sicht auf die sozialen Kämpfe in der Produktionssphäre und in der Reproduktionssphäre entwickelt und wie ein besseres Verständnis davon, wie sie miteinander bedingt sind und wie sie sich auch gegenseitig beeinflussen. Und was ich versucht habe in dem Buch, ist dann am Ende quasi herauszuarbeiten, wie diese Kämpfe in der Reproduktionssphäre gestrickt sind und welche Funktionen sie erfüllen und welche besonderen Artikulationsweisen sie innehaben. Und dabei wird deutlich, dass quasi die Organisierung im Stadtteil ein zentraler Fakt ist, der sozusagen eine Grundlage für spätere Protestgeschehen bildet und deswegen genauso wichtig ist wie Kämpfe in der Produktionssphäre. Das steht so ein bisschen an so eine Diskussion an, weil lange Zeit natürlich Marxistinnen quasi die Kämpfe von MieterInnen immer als sekundär abgetan haben, also zum Achter Engels sozusagen seinem berühmten Pamphlet auch. Und da ein bisschen besser zu verstehen, dass dieses Terrain der sozialen Reproduktion eben auch eine Herausbildung von Kollektiven sein kann und nicht sozusagen einfach ja als unwichtig abgetan werden sollte.
Nun verweist ja die Thematisierung der sozialen Reproduktion auch auf einen Aspekt deines Vortrags, den du am 27. Juni in Halle halten wirst, wo du ja eine feministische Perspektive auf die Wohnungsfrage werfen wirst. Wenn wir uns das anschauen, bei diesem Problem von Entmietung und Verdrängung und bei den Protesten dagegen, die du dir angeschaut hast, inwiefern, warum spielen denn da Frauen und ihre spezifische soziale Situation eine besondere Rolle?
Ja, das war relativ auffällig, dass in den meisten Initiativen und Gruppen, die ich mir angeschaut habe oder die ich interviewt habe, Frauen eine sehr zentrale Rolle eingenommen haben. Eigentlich überall, am stärksten in Südamerika. Und ich glaube, um das zu erklären, muss man verschiedene Aspekte zusammendenken. Um das vielleicht am deutlichsten zu machen, mache ich das mal anhand des Beispiels in Buenos Aires, wo nämlich sehr viele Frauen oder ärmere Frauen eben nicht in regulären Arbeitsverhältnissen tätig sind und unter sehr miserablen Wohnbedingungen in den irregulären Siedlungen wohnen. Und da sie aber halt sozusagen ihre Kämpfe nicht in der Produktionssphäre ausleben können oder führen können, also nicht einen höheren Lohn fordern können, weil sie gar nicht in so einem Arbeitsverhältnis tätig sind, beschließen sie sich an einem Ort sozusagen zusammen, wo sie leben. Und das ist natürlich das Stadtviertel oder sozusagen die unmittelbare Umgebung, wo sie wohnen. Und organisieren da zum einen kollektiv Aktivitäten der sozialen Reproduktion, indem sie das Essen in der Kantine organisieren, wo man kostenlos Essen bekommen kann. Aber auch zum Beispiel der Bau von neuen Häusern wird auch gemeinschaftlich organisiert, in den neu entstandenen Leisures, also in den armen Siedlungen. Genau, und das ist sozusagen ein bisschen das organisatorische Fundament, was diese Kämpfe auszeichnet. Und dann fordern sie halt gemeinsam die Ausbau dieser Siedlung, also die Urbanisierung der Siedlung heißt das im Spanischen, und darum geht es dann, dass sie Straßen bekommen, Elektroleitungen und so weiter und so fort. Also das sind einfach quasi mit in die Stadt integriert werden. Aber dieses Phänomen, dass sozusagen die Frauen sich hauptsächlich um diesen Bereich des Wohnens kümmern, hat natürlich was mit der vergeschlechtlichen Arbeitsteilung zu tun, dass traditionell oder dann zumindest die letzten paar hundert Jahre Frauen in der Rolle der Hausfrau oder im Haushalt in der Familie gesehen wurden und durch die Ökonomie auch in diese Rolle sozusagen immer wieder gebracht wurden. Oder auch in Europa ist es sichtbar, dass viele Initiativen von Frauen getragen werden, gerade weil sie natürlich auch mehr sozusagen unter den Folgen einer verfehlten Wohnungspolitik und so weiter zu leiden haben. Also Frauen sind viel, viel, viel ärmer als Männer und in dem Sinne sind natürlich dann auch die Mieten viel dramatischer für sie. Alleinerziehende Frauen können die Mieten kaum noch bezahlen, wenn sie jetzt nicht sozusagen voll berufstätig sind. Und gleichzeitig gibt es einen wahnsinnigen Mangel an Wohnraum, der zum Beispiel auch für Frauen, wenn sie zu Hause unter sicherer Gewalt leiden, dazu führt, dass sie nicht die Möglichkeit haben, woanders hinzuziehen, weil sie keine günstige Wohnung finden. Die ganzen Frauenhäuser klagen darüber, dass die Frauen, die da sozusagen gerne jetzt ihren eigenen Weg gehen wollen, keine Möglichkeiten finden, eine Unterkunft zu finden und so weiter und so fort. Also die sozialen Folgen der Krise, der Wohnkrise, trifft Frauen ungleich schärfer. Und deswegen würde ich sagen, ist das sozusagen auf der einen Seite erstmal der Grund, warum sie da aktiver sind. Gleichzeitig sind Frauen häufig auch in den Stadtvierteln, wo sie leben, gut integriert und agieren dort sozusagen als eine Person, die Netzwerke zwischen den verschiedenen Anwohnerinnen schafft. Und deswegen glaube ich, diese Rolle der Community-Organisation relativ zentral ist. Oder das zumindest konnte ich in vielen Orten beobachten. Und das hat natürlich damit was zu tun, dass der Stadtteil, das Zuhause sozusagen als Ort der sozialen Reproduktion klassischerweise den Frauen zugeschrieben wurde. Und zugleich eröffnen sich aber auch in diesen Kämpfen um soziale Reproduktion Möglichkeiten, Geschlechterverhältnisse und damit quasi eigentlich die eigene Autonomie oder Geschlechterverhältnisse zu verändern und damit die eigene Autonomie und Abhängigkeiten zu lösen, also die Autonomie zu stärken und Abhängigkeit zu lösen. Weshalb, glaube ich, sich auch viele Frauen dafür einsetzen, dass sozusagen die Versorgung mit Wohnraum auf alle Fälle besser aussehen muss. Und das funktioniert natürlich auf verschiedenen Ebenen. Also der Staat kann sozusagen den Markt zurückdrängen, um Regularien einzuführen und so weiter und so fort. Diese ganze Diskussion darüber kennen wir. Aber man kann sich zum Beispiel auch, und das, da gibt es auch eine große Geschichte, die würde ich dann auch kleine Beispiele davon im Vortrag zeigen, immer wieder die Diskussion, wie auch zum Beispiel die Gestaltung des Wohnraums Geschlechterverhältnisse beeinflusst. Oder wie Wohnraum generell Raum ist, halt ein soziales Produkt, was durch die Gesellschaft hergestellt wird und was dann aber in dem Moment, wo es hergestellt ist, auch wieder Einfluss auf die Menschen hat, die in dem Raum leben, da verkehren und nutzen. Und genau, da gibt es ganz markant, weiß nicht, aus einer feministischen Perspektive, wenn man Virginia Woolf, die über das Fehlen des eigenen Raumes für die Frauen gesprochen hat und das als Grund angeführt hat, warum es keine weiblichen Schriftstellerinnen geben kann oder wird oder damals gegeben hat, das ist, glaube ich, 2020ern, weil sie sozusagen kein eigenes Geld haben und keinen eigenen Raum haben, wo sie sich zurückziehen können, wo sie Texte produzieren können. Und diese Verknüpfung von Architektur, Geschlecht, sozialer Reproduktion lässt sich aber auch immer weiter nachvollziehen. Also ein ganz klassisches Beispiel ist auch diese Frankfurter Küche dann später oder die ganzen Siedlungen in Vorstädten in den USA, wo sozusagen die Hausfrauen quasi am Rand der Stadt mehr oder weniger eingesperrt werden und da nicht wieder rauskommen und auch keine Verbindung haben. Es gibt keine gemeinschaftlichen Orte und so weiter und so fort. Und oder bei der Frankfurter Küche, wo das dann immer so Miniküchen sind, die meistens gen Norden waren, wo dann die Hausfrau in ihren 8 Quadraten dann da zu tun hatte, um das Essen zu produzieren und so weiter und so fort, während die größeren Wohnzimmer und der Salon die großen und helleren Zimmer waren. Und damit anhand dieses Wohnraumkonzeptes sieht man ja, wie quasi die Reproduktionsarbeit entwertet wurde und Frauen in eine bestimmte Situation gebracht haben, die natürlich gleichzeitig dann die Arbeit auch weniger wertvoll erscheinen lassen hat und vielleicht damit dann auch einhergehend weniger befriedigend. Genau, und an diesem Punkt sieht man halt auch, wie Geschlecht, soziale Reproduktion und Raum zusammenkommen, weil auch die jetzt immer enger werdenden oder immer weniger Möglichkeiten, zum Beispiel sich Wohnraum zu schaffen, in den letzten Jahren auch genau diese alternativen Lebensmodelle verunmöglichen oder immer schwieriger machen. Also ganz klassisch, oder was heißt gar nicht ganz klassisch, sondern als Beispiel, zum Beispiel nehmen wir uns alleinerziehende Frauen, die zusammenziehen mit ihren Kindern, brauchen halt einen gewissen Wohnraum von 5, 6, 7 Zimmer, oder wenn verschiedene Familien zusammen wohnen wollen, um Reproduktion zu kollektivieren, braucht es einen bestimmten Wohnraum, der kaum noch in den Städten zu haben ist oder zumindest nicht mehr zu bezahlen ist. Deshalb ist genau traditionelle Familienmodelle oder auch Einsamkeiten von alleinerziehenden Frauen immer weiter quasi vorangetrieben werden oder bestärkt werden, während sozusagen aufgrund der Entwicklung des Marktes alternative Möglichkeiten der Reproduktion immer limitierter werden. Und genau an diesem Schnittpunkt oder an diesem Punkt zu intervenieren und andere Möglichkeiten zu fordern, um damit dann auch die Geschlechterverhältnisse zu verändern, ist eine Möglichkeit, wie man sozusagen die Wohnraumpolitik aus einer feministischen Perspektive denken kann.
Vielleicht abschließend ein Blick auf das, was du dir eben vorgenommen hast in deinem Vortrag am 27. Juni. Also was erwartet die Leute, wenn sie zu diesem Vortrag kommen?
Ja, genau. In dem Vortrag will ich gerne in einem ersten Teil, der eher eine theoretische Natur ist, erläutern, warum Wohnraum oder warum die Wohnraumfrage aus feministischer Perspektive gestellt werden sollte. Denn wie ich schon beschrieben habe, ist Wohnraum in der zentrale Ort der Reproduktion. Doch wie wir eben wissen, ist bezahlbarer Wohnraum immer weniger vorhanden, worunter halt mehrheitlich Frauen, aber auch People of Color leiden, da sie im Durchschnitt eben ärmer sind. Daher werde ich einerseits erläutern, warum Wohnraum im derzeitigen Wirtschaftssystem immer mehr zur Ware geworden ist. Und zugleich ist aber die soziale Reproduktion auch immer vergeschlechtlicht, das heißt auch die Bedingungen, unter denen wir reproduzieren oder wie wir leben, einen immensen Einfluss auf das Geschlechterverhältnis hat, also wie wir als Frauen oder überhaupt sozusagen leben können. Und daher wollte ich oder möchte ich gerne in dem zweiten Teil des Vortrags historische und auch aktuelle Kämpfe um Wohnraum oder auch um eine nicht sexistische Stadt vorstellen, die es zum Beispiel in letzter Zeit in Berlin gegeben hat. Und hierbei wird deutlich, dass die Kämpfe um eine alternative soziale Reproduktion und damit auch um bezahlbaren Wohnraum auch immer eine Auseinandersetzung um andere Geschlechterverhältnisse sind. Und diese Verknüpfung oder das Potenzial, die sich da aus einer feministischen Perspektive ergeben, die würde ich gerne dann mit den Anwesenden diskutieren.